Für mich ist das Thema, diese fixe, starre Denken ist für eine Gesellschaft gefährlich, weil da kommen wir zu dieser Untotigkeit oder diese, das ist, glaube ich, diese Mut zur Persönlichkeit ist, sich eben dem zu stellen, was ich nicht will.
Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Willkommen zu einer neuen Folge von und mit Mut zur Persönlichkeit. Und heute habe ich einen Gast, der mich schon auf der Bühne tief beeindruckt hat. Und ich wusste sofort, dieser Mann steckt voller Mut zur Persönlichkeit. Und das Beste daran, er kann auch andere damit anstecken. Denn wenn er spricht, denkt niemand mehr an sein Handy, sondern hört wirklich gebannt zu. Der visionäre Wirtschaftsphilosoph und gebürtige Norweger wurde von Thinkers 50 als einer der einflussreichsten Zukunftsdenker in den Bereichen Führung und Wirtschaft anerkannt. Und mit 5 internationalen Bestsellern und zahlreichen innovativen Projekten bringt er immer wieder seine neuen Perspektiven in die Diskussion um Kapitalismus und Marktwirtschaft ein. Er tanzt sozusagen zwischen Philosophie und Wissenschaft und hat spannende Gedanken dazu, was Menschsein heute und in Zukunft ausmacht und wie auch sich die Wirtschaft nachhaltig verändern muss. Und vor allem hat er selbst eine spannende Wandlung durchgemacht, vom Leistungssportler und bekennenden Hardcore-Kapitalisten zu dem, was er heute ist. Ich bin gespannt auf deine Gedanken und deine persönliche Geschichte. Schön, dass du da bist. Anders Inset. Hi!
Hi, Shirin. Sehr gerne bin ich bei dir.
Ja, Mensch, hör mal. Wir fangen an mit der ersten Frage, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, welche 3 Hashtags beschreiben dich?
Darf ich 1 nehmen?
Ja, sicher. In der Kürze liegt die Würze, ne?
Mensch.
Mensch. Jetzt musst du das natürlich noch begründen, Anders. Jetzt hast du Zeit für 3.
Genau. Nein, das hat für mich natürlich in der heutigen Zeit auch mit der Entwicklung der Technologie. Ich finde dieses Wort Mensch finde ich sehr, sehr reich an Lebendigkeit. Und wir leben in einer Zeit mit sehr viel Reaktionismus. Wir werden durch Technologien getrieben. Die Menschen sind müde, werden untätig, teilweise depressiver. Und da geht uns ein Stück weit Lebendigkeit verloren. In meinen Arbeiten spreche ich da und schreibe ich da von einem neuen Existenzialismus, einem Vita-Existenzialismus, der sich signifikant unterscheiden muss von einer Maschine, nämlich durch die Lebendigkeit. Und der Mensch ist für mich so die Antidote zum Unmensch. Und alle hat so eine Vorstellung, was ein Unmensch ist. Das ist destruktiv, das ist untätig. Und für mich ist dann der Mensch eine aktiv, positiv gestaltete Entität, der wie unsere Kondition, wenn wir geboren sind, kreativ, Lust auf Aktivität, also das ist die Lebendigkeit, die ich so sehr schätze. Und dieses Wort Mensch ist für mich, auch wenn ich in Technologie Liebhaber bin, ist das ein sehr wichtiges Wort. Ich liebe dieses Wort aus dem Jiddischen oder aus dem Deutschen. Mhm. Und wir wissen, in Englisch gibt es Human und das ist neutral. Das ist, und deswegen würde ich den Hashtag Mensch nehmen.
Ja. Toll. Mensch, ja, Mensch, das ist schon mal direkt ein super Einstieg, weil du bist auch ein Mensch, per deiner Definition, nämlich aktiv und lebendig. Ich habe dich ja auch schon erleben dürfen. Und du hast, und das habe ich ja in meiner Intro schon kurz erwähnt, du hast ja selbst einen spannenden Wandel durchlebt, ne? Also so, wie du auch heute wirkst und auf der Bühne präsent bist, so warst du ja auch nicht immer. Welche Stationen im Leben haben denn deine Persönlichkeit stark geprägt, auch gerade was den Wandel von dir persönlich angeht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ob das so spannend ist, das mögen andere beurteilen. Für mich stehe ich immer noch am Anfang einer Reise, wo ich in der heutigen Zeit für mich selbst sagen kann, ich bin sehr erfolgreich. Warum? Weil ich Fortschritt, also Lernen, wahrnehme. Und die Wahrnehmung über die eigene Wahrnehmung, das Qualia, wie sich etwas anfühlt, ist wieder sehr stark mit dieser Lebendigkeit verbunden. Und von daher ist sicherlich meine Reise aus einer Reise, die sehr extrinsisch motiviert war von Validierung, von endlichen Zielen, was andere von mir hielten, was kann ich besitzen, was kann ich erreichen im Unternehmertum wie auch im Sportlichen. Und das war sehr ermüdend, weil alles fand quasi im Externen statt. Und dieser Wandel ist nicht durch Schicksalsschläge oder Einzelereignisse geprägt, sondern eigentlich von dem Loslassen von dem, was ich nicht bin. Mhm. Das war ja auch so die Frage, als Michelangelo diese Statue auf David, diese bekannte Kunstwerk schuf, wie konntest du diese Perfektion darstellen? Und dann sagt er, ja, ich habe einfach nur alles entfernt, was nicht David war. Und ohne Vergleich der endgültige Perfektion eines Kunstwerkes, aber wir gestalten alles so ein bisschen unsere eigene Reise und die liegt bei mir tatsächlich nicht in den großen Schritten eines Wandels in Richtung etwas Festes, sondern vielmehr in dem Loslassen von dem, was nicht ist, das, was ich nicht machen möchte, das, was mich zurückhält, das, was mich müde macht, damit ich mich in eine Lage versetze, von den Zufällen und Merkwürdigkeiten dieses Lebens auch, wie auch Glückseligkeit, getroffen zu werden. Und das ist, glaube ich, ein Teil dieser Reise, dass man unterscheidet, was kann ich für mein eigenes Leben bewirken. Und das ist eigentlich Stationen. Klar, ich war Leistungssportler, ich war Unternehmer, habe Firmen aufgebaut und sicherlich für viele war das Erfolg. Ich habe es halt nicht gespürt und heute habe ich diese Lebendigkeit, dass ich früh aufstehen kann und kann lernen. Ich kann meine eigenen Gedanken sortieren, ich kann schreiben, das ist für mich Denken und im Endeffekt kann ich dann auch für mich neue Sachen erkunden. Und das ist ein sehr großes Privileg und ist ein sehr starkes für mich Zeichen für Lebendigkeit. Deswegen, das gibt einfach eine kontinuierliche Reise und wenige so klare Abschnitte.
Und sag mal, was mich total interessiert, weil du ja auch im Vorgespräch meintest, ne, du hast früher Anzüge getragen, ne, Hemden und jetzt stehst du auf der Bühne und hast dein Lederjacket an und ne, deine Ledersandalen sozusagen und bist wirklich, also so, ich würde sagen, so ein Norweger-Rocker, ja. Und das ist ja schon allein vom Optischen, ist das ein Wandel? Kam das bei dir schleichend? Oder gab es vielleicht auch Persönlichkeiten, die dich inspiriert haben? Oder weißt du so, wie hat sich dieser Wandel für dich gestaltet? Also, weil es ist ja auch wahrnehmbar, weißt du, auch optisch, auch inhaltlich, aber sicherlich auch optisch. Wie kam das?
Also das Inhaltliche, wenn ich da hinten also mit dem anfangen darf, dann ist das Inhaltliche die Neugierde, das Streben nach besseren Erklärungen, wie die Welt funktioniert. Wie ich vorhin sagte, ich liebe technologische Entwicklung, exponentielle Beschleunigung, aber auch natürlich den menschlichen Wachstum. Das ist ein inhaltlicher Komponente, die philosophische Kontemplation. Das hat mich schon immer sehr interessiert, wenn es um diese äußere Wandel, dann hat mich wahrscheinlich meine Frau sehr stark inspiriert, weil ich finde, sie hat einen guten Geschmack und hat mich dann sozusagen die Sachen hingelegt, Stichwort Entscheidungsmüdigkeit und so. Und je weniger ich einkaufen muss, je weniger ich mir darüber Gedanken machen muss und irgendwelchen Portale durchstöbern oder in irgendwelche Läden gehen mit lauter Menschen, da bin ich glücklich und deswegen war das ein guter Match und somit ist das sicherlich ein großer Teil der Prägung, weil mir gefällt die Art, wie sie ästhetisch mit Dingen umgeht und von daher war das für mich auch naheliegend zu sagen, ja, du, dann kümmere dich um meinen Koffer, ich mache ihn dann schon auf und dann passt
cool.
Irgendwie. Ja. So. Und deswegen, das ist auch keine große Inspiration und auch wiederum nicht irgendwas. Früher war das Darstellung mit Marken und korrekte Anzüge und Knigge und all dem, was man machen müsste. Heute ist es wirklich auch so, was fühlt sich gut an für mich. Mhm. Und wenn anderen dem gefällt, klar, man freut sich über Beifall und Bestätigung, wir sind alle Menschen, aber es ist nicht das, was mich definiert. Und das ist für mich dann wichtig und dann ist es mein eigener Stil. Und ja, du hast ja angesprochen, ich habe viele Etiketten und Labels über die Jahre bekommen von allen möglichen Vergleichen und der Hardcore-Heavy-Metal-Rocker aus Norwegen bin ich sicherlich nicht, aber das ist ja interessant, wie man immer wieder neue Kategorien und Schubladen und
Weißt du, woher das kommt? Weil ich selber in einer Hobby-Rockband singe. Ich sag das jetzt einfach mal so, wie es ist. Und weißt du, und mein Cousin trägt auch immer wieder Lederwesten. Deswegen hat mich das einfach so, weißt du, jeder hat ja so seine Hintergründe, warum mal jemand in irgendwelche. Aber apropos Schubladen.
Ich gebe mir ein Klavier und ich spiele Ludovico Einaudi und mag die Richtung. Ich bin sicherlich kein professioneller Musiker, aber ich habe sehr viel facettenreiche Interesse auch in der Musik und liebe mein Piano, mein Klavier. Mm. Und weniger Black Metal ist, glaube ich, bei mir.
Und sag mal, apropos Musik und so, was machst du denn am liebsten, wenn du nicht arbeitest oder auch mal nicht denkst?
Naja, ich kann mir kein anderes Leben vorstellen. Also für mich ist das keine Arbeit. Das ist ein Privileg. Und ich kann wirklich mit Hand auf Herz sagen, dass es ganz wenige Tage gibt, wo ich mich nicht extremst darauf freue, dass ich wieder wach werde. Und es gibt ganz wenige Abende, wo ich meine Augen zumache, wo ich sage, ey, das muss einfach mal schnell und kurz sein, bitte. Und ich brauche dafür keinen Wecker. Da kann ich einfach sagen, dass das ist so mein eigene Realität, den ich definiere, das ist ein großes Privileg. Und von daher mache ich die Sachen, die mich interessieren. Und man kann es unternehmerisch aufhängen. Wenn meine Hobbys Investments sind, dann ist es Schreiben und Lesen meine Arbeit. Wenn das unternehmerische und ökonomische die Arbeit ist, dann ist das andere die Hobbys. Ich mag Sport. Ich bin interessiert in viele, viele Sachen. Also ich interessiere mich eigentlich für alles. Und von daher, ich mache keine Trennung zwischen Work und Life. Also das ist Life-Life-Balance. Das Leben ist eher nie im Balance. Und es ist immer ein Streben nach ein dynamisches Equilibrium, wo du vielerlei Interessen und auch Konflikte und Themen versuchst immer zu navigieren. Familie, Kinder, deine eigene Ego und Interessen. Das ist dieses Zusammenspiel zwischen Dynamik. Und das Dynamische ist wieder auch das Lebendige. Und da mache ich keine Trennung. Wochenende, Arbeitstage, Arbeitszeiten, das existiert wenig in unserem Leben. Und das gefällt mir auch ganz gut so.
Sag mal, du bist ja Norweger. Und wie viel Norweger steckt denn noch in dir? Weil du lebst ja jetzt in Frankfurt. Und was, sag mal, hast du kulturell mitgenommen sozusagen, was dir auch wirklich Vorteile bringt oder vielleicht auch vor Schwierigkeiten stellt. Über diesen kulturellen Aspekt Norwegen, Deutschland, lass uns da mal einmal kurz eintauchen. Finde ich ganz spannend, weil ich bin ja gebürtige Niederländerin, deswegen ich hatte ja auch den Wandel miterlebt.
Ja, also ich bin, glaube ich, ganz gut darin, die Befreiung von Kategorien jeglicher Natur. Das heißt, wurde in der Vergangenheit immer beraten, wie ich mich in andere Kulturen zu verhalten habe. Mhm. Ich bin fast identisch überall und das merken die Menschen, dass es ja manchmal für die auch neu und anders ist, aber die merken, dass es authentisch ist. Und es geht da weniger darum, für mich einen kulturellen Raum zu bespielen, in dem, dass ich bin, so wie ich bin, sondern es geht für mich auch viel stärker um, was möchte ich für mich. Und genetisch bin ich 98,5% Skandinavier. Also weniger Mischung gibt es, glaube ich, auf diesem Planeten kaum. Das habe ich testen lassen.
Also, das ist ja geil. Echt, komm, das ist ja mega. Okay, das muss ich auch testen lassen. Okay.
Das ist untypisch. Von daher trifft es den Raster des Skandinaviers, glaube ich, ganz, ganz gut. Kulturell, ich sehe die Kulturräume. Ich erkenne die Unterschiede. Ich erkenne Dynamiken in Kulturen, in Interessensgemeinden. Ich sehe Wandel in der Gesellschaft. Ich würde sagen, die Norweger waren sehr vorsichtig mit an sich zu glauben. Es war keine starke Leistungskultur, sehr stark auf das Kollektive verlassen, historisch auch wegen den Fjorden und die kleinen Dörfer, die alle nur gemeinsam was machen konnten. Auch meine Heimat, ich bin da war in Trondheim geboren, aber ab 12 wohnte ich in Røros. Das ist eine kleine Weltkulturerbe mit 3.500 Einwohnern. Da haben wir alle Fußball, Handball, Biathlon, Langlaufskien, alles gemacht, weil wenn nicht jeder bei allen Sportarten dabei war, hatten die anderen keine Mannschaft. Und es war natürlich dann von Anfang an so ein Thema des Kollektivismus war sehr wichtig. Und ich glaube halt, dass in Deutschland war das, als ich kam, deutlich stärker hierarchisch, sehr expertentumlastig, sehr akademisch ausgerichtet. Ich weiß was und we are the Germans, we do it right the first time. Die German-Pünktlichkeit war für die Skandinavier ein Thema, was wir heute natürlich mit Bahn und Co. in Frage stellen kann, ob es nicht so ist. Aber das sind halt so Facetten, wo ich glaube, dass der Norweger eher ein bisschen vorsichtiger war. Deutschland kam aus einer Stärke, die Nachkriegszeit natürlich mit einer historischen Verankerung des Schuld und des Vorsicht, aber trotzdem mit einer Stärke des Produktes und der Wachstum des Kapitalismus und das war vielleicht ein bisschen ein Unterschied und aber ich kam auch nach Deutschland und habe da Dinge gesehen, wo ich glaube, eher an die Zeitachse der gesellschaftlichen Entwicklung auf einen anderen Pfad war. Zum Beispiel den C-Form, was ich sehr früh für mich abgelegt habe, weil ich ihn schlicht nicht verstanden habe. Mhm. Nicht um Respekt oder Distanz, also um das Respektthema, sondern dass ich Menschen traf, die selbst nicht ganz plausibel in meine rationale Wahrnehmung erklären konnte, wann setzt man welche Form ein. Und wir hatten dann auch in Skandinavien, aber erst für 300 Jahre wurde der abgeschafft und man regelte halt dann anscheinend, und so habe ich mir das dann selbst mal auch erklären lassen, wir regeln halt Respekt und Distanz auf andere Ebene, also durch die menschliche Nähe und Distanz und die Gefühle, die Nuance, wie man mit Menschen umgehen. Und wenn die Norweger als respektvolle Menschen bezeichnet werden, dann hat es für mich auch geheißen, es geht auch anders. Und ich prophezeite dann sehr früh, dass das HIFOM auch aus dem Unternehmerischen und aus der Gesellschaft sehr stark verschwinden wird. Mhm. Das wollten viele Akademiker und Politiker nicht hören.
Nicht hören, ja, kann ich mir vorstellen.
Heute, wie die Entwicklung ist. Und ich glaube, das sind so Dinge, was wollen Menschen? Also wie stellen wir uns vor, dass Menschen miteinander umgehen, kommunizieren, leben und so weiter. Einzug der Digitalität, die Einflüsse von sozialen Medien, wie wir kommunizieren, wie Völker sich auch vermischen und wie Dinge ähnlicher werden. Das sind so Sachen, die kann man dann schon ein wenig antizipieren, was die Menschen auch nachstreben. Und das sehen wir heute auch im arabischen Raum, auch in China, wo halt starke Kräfte auch Kulturen prägen, wo das unvorstellbar ist, wie es in 10 Jahren aussehen wird. Aber eigentlich kann man es heute schon erkennen, was die Konsequenzen deren Handlungen sein könnten.
Ja, ja. Ja. Bevor wir über, weil das Thema Menschsein, das ist auch eins, worüber ich mit dir gleich noch sprechen möchte, aber vorher, du hast ja auch schon einiges über dein Leben verraten und du bist ein Mensch voller Mut zur Persönlichkeit, aber wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Erzähl mal.
Ja, also ich glaube, dass die Grundlage ist auch ein gesundes Selbstvertrauen. Also wenn wir uns selbst vertrauen, können wir andere Menschen auch vertrauen. Also wenn wir Persönlichkeit kategorisieren als Label, dann wird es auch wenig natürlich. Und ich glaube, dass man eine gute Basis mit einer intrinsischen Motivation, was möchte man machen, wofür steht man, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen auch Kinder, Jugendliche lernen, sich selbst zu vertrauen. Ich glaube, das ist die Basis auch für eine funktionierende Gesellschaft. Und das Persönliche ist die subjektive Wahrnehmung, die Subjektivität in dem Kollektivismus, denn ich glaube, eine Gesellschaft auch ausmacht. Wenn alles konditioniert wird und gleich wird, dann wird es eine Homöostasis, ein stilles Todessystem. Und diese Mut zur Persönlichkeit, ja, ich bin bei der Mut-Thematik, ist ja für mich so ein bisschen das Geistige sich zu stellen, also deine eigene Vernunft, was meinst du wirklich, worüber denkst du, dass man sich traut, auch intellektuell mit seinen eigenen Ich es und die Gedanken auch auseinanderzusetzen, wohl wissen, dass es kein Subjekt gibt, der fest und starr ist. Das heißt, du scheiterst, du stehst wieder auf, du stellst dich, du überspringst die Barrieren und es prägt dich. Natürlich auch Erfolge kann dich auch prägen, aber aus Niederlagen und Fortschritt lernst du. Und deswegen erlebt man auch sehr stark in Menschen, die Krisen meistern, dass sie sagen, das war das Schönste in meinem Leben, weil du eben auch diese Lebendigkeit spürst und sich dann auch so stellen, dass man auch klar sagt, nein, das will ich nicht, komme, was wolle. Das ist der mutige Part darin, loslassen zu können. Und das ist, glaube ich, was viele Menschen sich auch nicht trauen, obwohl sie eigentlich ökonomisch, gesellschaftlich abgesichert sind, aber die haben einen Status gebaut, was ihre extern definierte Persönlichkeit durch soziale Medien und die Darstellung, und da traut man sich nicht, dem zu stellen. Das heißt, du hast viele dysfunktionale Familien und Beziehungen, die einfach leben von einer Wahrnehmung von anderen, wie sie eigentlich sein sollten. Und sich darzustellen und sagen, das Materialistische und alles, was ich aufgebaut habe, extrinsische Natur, dass ich das loslassen kann, ohne dass es existenzielle Konsequenzen hat, das ist das Mutige dran. Und das prägt, glaube ich, auch die Persönlichkeit, also den Menschen. Du sagst, ja, ich weiß zwar nicht, was ich will, aber das will ich nicht. Und da löse ich mich davon. Und das prägt dann deine Persönlichkeit oder das, was dich formt, viel mehr als das bin ich, weil das Thema ist, egal wie du konditioniert wurdest, und ich bin nicht so ein mega Jordan Peterson-Fan in allem, was er sagt, aber ein paar Sachen teile ich wo es darum geht, dass egal, was du erlebt hast, ein Mensch besitzt am Ende des Tages, zumindest theoretisch, die Fähigkeit zu entscheiden, wie er damit umgeht. Mhm. Und wir sind jetzt auf einer Zeit, wo alle fühlen sollen, und wenn du kein Traumata hast, sollst du einen finden, weil die, alle Menschen wollen wissen, warum wir so geworden sind, wie wir sind. Mhm. Und für mich ist das Thema, diese fixe, starre Denken ist für eine Gesellschaft gefährlich, weil da kommen wir zu dieser Untotigkeit oder diese, und das ist, glaube ich, diese Mut zur Persönlichkeit ist, sich eben dem zu stellen, was ich nicht will, und von dem, dass ich muss was werden oder ich bin etwas, weil ich so geworden bin, zum ich möchte mehr sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil davon für mich, ja.
Ja, schön. Ja, ist viel drin. Das muss ich mir nochmal anhören. Ein Glück, dass ich den Podcast habe. Sehr gut. Du, hör mal, welche Spur möchtest du denn im Betriebssystem? Du sagst so schön, Betriebssystem der Wirtschaft und Gesellschaft. Was möchtest du da hinterlassen mit deinen Gedanken?
Ja, das wäre ja so eine Zielsetzung, wo wir wieder bei dem Thema, ne? Also was möchte ich werden? Also für mich ist es wichtiger, mehr für mich zu sein, ne? Also was kann ich jetzt beeinflussen? Also was gefällt mir jetzt? Und das Postum gefeiert zu werden, ich weiß nicht, welche große Wirkung das hat. Ich finde das gut, wenn man Menschen auch mitnehmen kann und Sachen in der Zeit, wenn die endlich ist, das ist das, was wir halt wahrnehmen, dass man da was gestalten kann. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir diese großen Herausforderungen, die wir heute haben, wenn wir die mit Wirtschaft angehen können. Weil ich glaube, dass, wie du sagst, die Wirtschaft ist für mich das Betriebssystem, und dass es uns gelingen könnte, den Kapitalismus als unterliegende Wirkkraft für die Wirtschaft, wenn wir den humaner gestalten können. Also wenn wir die ökologischen Ziele und auch die sozialen Ziele in den Kapitalismus integrieren, das, glaube ich, wäre eine sehr starke Wirkkraft. Und das ist ein Thema, womit ich mich sehr stark heute beschäftige, ist zu sagen, wie können wir Ökologie und Ökonomie vereinen? Wie können wir Geld verdienen mit ökologischen Zielen? Also wie können wir eine riesen Klimaanlage bauen, wo wir die Welt auch sozusagen steuern können, dass die gerechter wird, dass wir auch diese Herausforderungen, die wir haben, sozusagen besser für mehr Menschen auch ermöglichen können. Also ja. Prosperität für die Posterität, ich nenne das ja enkelfähig, also Wohlstand für zukünftige Generationen, gut für mich und gut für meine Enkelkinder. Mhm. Wenn ich dazu ein Stück weit beitragen kann, dann ist das sicherlich was, womit ich auch mit einem Lächeln am Mund gehen kann. Mhm. Aber ich glaube auch, für mich ist es sehr wichtig, einfach in der Zeit meine Gedanken auch zum Leben zu erwecken. Für mich ist die Philosophie eine denkerische Praxis, und ich versuche zunehmend auch Projekte zu unterstützen und auch durch Investment einen positiven Fortschritt für die Menschheit herbeizuführen.
Toll, ja. Und du hinterlässt ja auch Spuren, auch bei mir im Haushalt, weil an alle, die jetzt zuhören im Podcast, es gibt ja auch diese Folge auf YouTube, und ich halte gerade mal eines deiner Bücher, deiner Spiegel-Bestseller hier in die Kamera. Und zwar habe ich den Wikinger-Kodex gelesen. Das war ja auch das Thema, was wir auf der Corporate Convention damals auch auf der Mainstage, die ich moderiert habe, und du warst der Speaker, das erste Mal von gehört habe. Und ich habe das Buch gelesen, jawohl, und es gibt viele Passagen, aber eine Passage insbesondere, da würde ich dich gerne noch mal was fragen, so, wo du jetzt gerade da bist. Und zwar sagst du, man kann sich selbst treu bleiben, an das eigene Potenzial glauben und dennoch ein stolzes Produkt der eigenen Kultur sein. So, das hat mich sehr stark an meinen Gedanken auch erinnert, dass ich sage, Mut zur Persönlichkeit ist kein Selbstzweck, sondern wenn du deine Stärken unternehmerisch einsetzt, kannst du Wirkung erwirken. So, erzähl mal zu diesem Gedanken, sich selbst treu bleiben, aber dennoch sozusagen Teil dieser Kultur sein. Individualität versus Kollektiv. Wie kommt das zusammen?
Ja, also das Thema, ich glaube nicht, dass es so ein Selbst gibt. Ne? Also es ist immer ein permanentes Werden. Ich sehe alle Auslegungen über eine dynamische Entwicklung. Das heißt, in dieser Interdependenz zu anderen Menschen entsteht auch dann der Mensch selbst. Also ich bin, weil du bist. Und ich glaube, der Declaration of Independence, die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, das war so eine Individualismus-Geschichte. was viel Wohlstand, viel Fortschritt herbeigeführt hat. Aber wir brauchen so eine Art Declaration of Interdependence, die Interdependenzerklärung der Menschheit, dass wir verstehen, dass wir nur Mensch sein können in Relation zu anderen Menschen. Mhm. Und es ist so, dass in Norwegen haben wir das Wort auch in einem Buch beschrieben, Dygnad. Das ist so wie Ehrenamt ohne Ehre und Amt. Also es ist eine völlig entkoppelte Einsatz für das Gemeinschaftliche. Und es ist im Unternehmen wie auch im Sport so, dass wenn alle meine Mannschaftskollegen, wenn die besser werden und ich einen Selbstanspruch für Selbstverwirklichung habe, den Einsatz zu gehen, mich so weiterzuentwickeln, wenn das mein Anspruch an mich selbst ist, dann ist es besser, wenn alle um mich herum auch besser sind. Das heißt, ich setze mich für die Gemeinschaft ein, wohl wissen, dass es mir auch selbst besser tut. Und diese Conditio ist nicht die Gewinnmaximierung des Einzelnen, also des Ellbogenkampf und nach oben kämpfen und auf Kosten anderer zu einem materialistischen Erfolg oder einer Goldmedaille, sondern der Goldmedaille oder der Olympiasieger oder der Gewinn ist ein Ergebnis aus lauter kollektive Prozesse und dann die individuelle Taten, die ich wahrnehme. Ich nenne das Mikroambitionen, dass ich nehme den Fortschritt wahr. Also ich nehme wahr, dass ich selbst mich entwickle, aber setze mich unkonditioniert für die anderen ein, damit es uns allen besser geht. Und dieses Zusammenspiel, das ist die Verbindung zwischen Individualismus und Kollektivismus. Und das ist eigentlich die Grundlage dieses Buches. Also wie gelingt es aus einer reaktiven Gesellschaft, die wird mit delegierten Aufgaben konfrontiert und alles ist Krise und alles negativ, zu einer aktivierten Gesellschaft, die positiv gestaltet und mitwirkt, wo wir unendlich fast belastbar sind, der genau aus diesem Kontext der Leistungskultur, eine aktive Leistungskultur, die aber gleichzeitig tief in Werte verwurzelt ist. Also die vermeintliche Widersprüche zwischen Hochleistung und Werte zu vereinen. Und das ist eigentlich der Quintessenz des Wikinger-Kodex. Und das ist, was ich drauf gestoßen bin, war ja die Erfolge der norwegischen Sportler in alle Sportarten, die mit Wintersport nichts zu tun haben. Und das wollte ich erkunden. Wie kann es sein, dass so ein kleines Land mit 5,5 Millionen plötzlich Weltathleten haben in Fußball, Tennis, Golf, Schach, Leichtathletik, Triathlon, Beachvolley, all dem. Und es sind lauter junge Männer überwiegend, die eine starke Bindung zu ihrem Vater haben, die ein starkes Wertesystem haben. Teilweise sind sie noch mit ihren Schulfreunden aus der Schule zusammen, lang bevor sie berühmt wurde. Und dieses Phänomen war für mich super interessant, weil diese Weltklasse-Athleten, die haben auch die Werte. Und das war für mich eine interessante Grundlage für dieses Buch. Und das ist eigentlich die Bindung zwischen dem Individualismus und Kollektivismus, wo die intrinsische Motivation da ist, dass ich selbst lernen möchte, ich möchte mich entwickeln, die Fähigkeit zu lernen, das Lernen zu lernen, die aktivierte Gesellschaft, wo ich selbst auch aktiv meine eigene Realität gestalten kann, gleichzeitig verstehe, dass ich nur auch ein Mensch sein kann in Relation zu anderen Menschen. Und das ist eigentlich die Subsumierung von dieser Passage auch. Also das sagt sehr viel aus über diese Gedankengut, was das Buch dann auch so behandelt.
Ja. Mhm. Du sag mal, du hast ja jetzt schon 5 Bücher geschrieben. Du schreibst gerade an deinem nächsten, hast du mir verraten. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn Anders ein Buch schreibt? Bist du dann so romantisch? Weißt du, ich stelle mir das so romantisch vor. Wenn ich mein erstes Buch schreibe, ich bin auf irgendeiner Hütte, ich gucke raus auf eine Almwiese oder auf den Fjord oder so, weißt du, und habe, weiß nicht, vielleicht einen heißen Tee oder ein Glas Wein am Abend oder so, weißt du. Wie schreibst du deine Bücher? Erzähl.
Genau anders.
Mit Rockmusik, jetzt kommt's raus. Nein, Quatsch.
Nein, das ist sehr unterschiedlich. Ich bin sehr gerne unterwegs, beobachte Menschen, nehme Sachen wahr, Anekdoten. Ich bin aber ein Mensch, ich stehe auf und nehme mir Zeit zum Schreiben. Also so blockiere mir Zeit, vielleicht bevor die Kinder wach werden, 5 Uhr morgens bis 7 Uhr am Wochenende, setze ich 2 Stunden hin und ich habe nichts. Ja, da starre ich auf dem Papier oder beziehungsweise auf den Rechner dann und schreibe was. Und das sammelt ich und dann korrigieren und kommen Gedanken. Das ist ein ständiges für mich ist eigentlich Schreiben denken. Ich sortiere mein Gedankengut und ich schreibe dafür sehr, sehr gut. Und das mache ich dauerhaft. Und dann kommen halt Grundthesen und Begrifflichkeiten, die dann größer werden und dann werden sie zu Büchern. Und so ist es in der Regel. Und ich hatte ja vor dem Wikinger-Kodex begonnen, zwei Bücher zu schreiben. Und dann kam aus diesem Wikinger-Kodex aus dem heiten Himmel und passte ganz gut in diese Gedanken gut ein. Und da habe ich meinen Verlag einfach angerufen und gesagt, hier du, ich muss das andere Buch pausieren, aber du kriegst ein anderes von mir. Das heißt Wikinger-Kodex. Also, ja, worum geht's da? Das weißt du in 6 Monate. Und dann... Also von daher, das ist kein klarer Prozess. Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege nach Rom, aber für mich ist das abends, wenn ich auf Reise bin, im Hotel, im Flugzeug, auf der Hütte gibt es tatsächlich auch. Also ich bin sehr gerne auch in Norwegen auf einer Insel, auf einer Hütte, wo ich da ein paar Tage für mich habe. Aber das ist eigentlich das, wo ich mein Gelesenes, mein Gedachtes sortiere. Und es kommt immer aus der Gedanke selbst, also ein Denker in unserer Zeit, in meiner Zeit, wo ich Sachen beobachte, die mich interessieren. Und da finde ich halt häufig Denkströme in der Literatur. Also da kommt der historische Kontext, die Bindung zur System und Struktur, kommt dann als zweites. Und ich gehe weniger in die analytische Vorgehen eines bestehenden Denkkosmos, und ich komme aus meinen Gedanken. Und das ist, weil die Welt, in der wir heute leben, schon unterschiedlich ist in der vor 250 Jahren beispielsweise. Und klar, von daher kommt es immer aus dem Gedachten. Und aus dem Gedachten, da denke ich drüber nach. Und das ist letzten Endes auch das Denken. Ne? Wir denken über das Gedachte und nicht über die Entstehung des Gedankens, der kommt. Ja? Und dann wissen wir nicht, wo der herkommt, was sozusagen die Feuer der Magie im Entstehen eines Gedankens. Also ist der ganze Prozess, der ist nicht strukturiert und der ist auch nicht so fix und starr, sondern der ist täglich und manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich habe natürlich auch Blöcke und Strukturen, wo ich auch sage, das sind Schreibzeiten, die werden geblockt und die sind manchmal auch frustrierend, weil da ist nichts, aber das gehört auch dazu.
Ja, wie gehst du denn dann damit um, wenn du eine Schreibblockade hast? Machst du dann irgendwas?
Naja, das ist... ich bin da nicht so mit Zwängen, ne? Also da lasse ich mich driften. Also da bin ich plötzlich in einem Podcast und da kommt was anderes, da entsteht ein ganz anderer Artikel, ein ganz anderes Thema. Das ist so ein bisschen diese, ja, du startest einfach auf irgendwas, bis da was kommt. Also du kannst den Gehirn nicht abschalten. Und ich nenne das, ich habe früher immer genannt, eine Denkstunde. Und wir brauchen alle eine Denkstunde im Kalender, so diesen tiefe Kniebeugen für die Rübe, wie wir auch regelmäßig im Fitnessstudio gehen.
Kniebeugen für die Rübe, super.
Ja. Wir täten alle gut da, einfach im Kalender mal so Blocker reinzusetzen, 1-2 Stunden. Also ich sage immer, so oft wie du im Fitnessstudio oder Sport machst, sollst du auch Denkstunden einplanen. Und dann sagen sie, ja, was ist die Denkstunde? Ja, das ist einfach, nimm ein weißes Blatt Papier und starre so lange drauf, bis das Blut aus dem Augen tropft. Ja, damit kann was passieren. Ne? Wir können darüber trainieren, aber das Thema ist, das ist so ein bisschen das, was entgegengesetzte Trainingseinheit zu Reaktionismus von unserer Zoom-Zombie-Sessions, die halt auf Ziele und wir müssen hin zu, das ist meine Zeit, da habe ich kein Ziel, da muss ich gar nichts und da lasse ich mich driften. Und das halte ich für sehr wertvoll und auch sehr gesund. Und das versuche ich bei mir sehr regelmäßig zu machen, aber da würde ich auch, empfehle ich auch immer alle anderen Menschen nahezubringen, wir sind in einer Zeit, wo wir eigentlich mehr Freizeit haben als je zuvor. Ne? Also wir haben eine wahnsinnige Wohlstand, wir arbeiten weniger. Wir halten uns für Genies, dass wir so effektiv arbeiten, aber eigentlich ist es die Technologie, die uns da die Effektivität ermöglicht. Also es ist kein Wettbewerbsvorteil oder sonstiges. Und da holt uns spätestens dann die Frust ein, wenn alle anderen das Gleiche machen. Das Problem ist nur, dass wir so viel zu tun haben. Also wir haben so lauter Zeug, was wir alles machen müssen. Und das ist eigentlich die einfachste Selbsthilfe, ist ja nicht langsamer zu machen, sondern weniger zu machen.
Ja. Richtig, ja, absolut.
Mehr wird, kannst du nicht langsamer machen, weil dann wird es mehr Overload, ja.
Aber sag mal, was stimmt dich denn positiv, wenn du an die Zukunft denkst? Du denkst ja sehr viel über die Zukunft nach und welche Rolle spielt der Mensch dabei?
Naja, sehr, sehr vieles Positives. Ich meine, Das sind lauter Herausforderungen, aber das war historisch immer so. Und wir haben es geschafft, schon einen gewissen Fortschritt als kollektive Menschheit, 8 Milliarden Menschen und wenige leben in absoluter Armut, wenige Kriege oder wenige Menschen sterben in Kriege, auch wenn es jetzt viele Kriege jetzt auf der Welt gibt. Ne? Wir leben viel, viel länger als je zuvor. Also von diesen Parameter gibt es schon eigentlich vieles, was einen positiv stimmen könnte. Wir haben tolle Technologien. Ich glaube, würde man einfach investieren und umbauen und umsetzen und weniger reden und Bürokratismus und einfach mal sich Gedanken machen, was glauben wir, wird in Zukunft passieren, dann würden wir auch das Thema Energie und Klima schnell umsetzen. Wir sprachen von einer Abhängigkeit zu Russland bei Gas. 8 Monate später war es kein Problem mehr. Wir hatten eine Wirtschaftskrise, die dauerte ein Jahr. Also klar, natürlich gibt es da Leidtragende, aber so historisch gesehen, ja, also wenn du in 1900 geboren bist, ja, dann bist du mit 19 schon mit Weltkriege konfrontiert, du bist mit Pandemien, mit der sogenannten spanischen Grippe, wo aber Millionen starben, viel mehr. Also das war ja, Covid war ja ein Pustekuchen dagegen. Dann kommt dann die Wirtschaftskrise, und das war eine richtige Krise, da waren 30% Arbeitslose. Da bist du gerade auf die Beine gekommen nach Erster Weltkrieg und Pandemie, und mit 30 sollst du anfangen, das ein bisschen dein Leben zu gestalten, und dann plötzlich brechen die Börsen in die Knie, dann kommt das mal einigermaßen so, dann ist halt ein bisschen Rezession, und dann kommt dann der Zweite Weltkrieg, dauert ja ewig dann, und dann kommt die Kuba-Missile-Crisis und Korea und was wir noch alles hatten, und dann gehst du in Rente, ne, und dann stirbst du. Und wenn du das quasi siehst, wie wir leben, also welche Krisen wir haben, und ich rede das nicht schön, ne, verstehe mich nicht falsch, also für viele waren alle diese Themen und die Zeiten furchtbar, aber dass ein paar Menschen, die mit festen Jobs waren, wohl nichts konsumieren konnten, die ihre Konten gefüllt haben, die einfach zu Hause sein müssten, wie kommen damit nicht klar heute, weil wir nicht aktiv sind, weil wir abhängig werden von sozialen Medien oder pornosüchtig geworden sind oder sonstiges, aber wenn du das mal siehst mit vergangenen Epochen, ist das eigentlich ein Fortschritt. Deswegen, ich bin da sehr recht positiv. Es gibt viele, viele große Herausforderungen. Aber mein technologischer Optimismus beruht auf 80 Jahre exponentielle Wachstum in Technologien. Und warum sollte wissenschaftliche Stagnation kommen? Warum sollten wir nicht weiterkommen? Das heißt, die Möglichkeit besteht da. Auf der anderen Seite kommen natürlich diese Technologien auch mit großen Risiken und neue Gefahren. Und je besser sie werden und je mehr wir sie gehorchen, je mehr werden sie uns auch in allen Belangen überlegen werden. Eine allgemeine künstliche Intelligenz ist sicherlich nicht weit entfernt, also dass die Technologie alles besser macht als der Mensch. Und dann ist natürlich die Frage, ist ja da nicht mehr die Machbarkeit, also was könnten wir lösen, wenn wir die Biologie gehackt haben, wir verstehen die Zusammensetzung der Menschen, wir haben perfekte DNA-Sequencing, wir haben Leistungsstärke, analoge Dialoge und Quantum Computer, und was heißt das dann? Da heißt es, dass wir es nicht verstehen, und da ist die Konsequenzen von Fehler und falscher Annahme natürlich viel, viel höher als je in der Geschichte der Menschheit zuvor. Ja. Das heißt, die Verantwortung, und darüber wird weniger gesprochen als Krise oder als existenzielle Bedrohung, die Verantwortung, dass wir sagen, welche Zukunft möchten wir haben, welche Zukunft ist erstrebenswert, die ist fundamental. Und die ist eine riesen Herausforderung, aber viele Parameter wie Krankheitsbekämpfung, Klima auch, ne? Ich glaube, dass es jetzt natürlich eine wahnsinnige Zeit ist, aber wir in wenigen Jahren einen unfassbaren Zugang zu nahezu kostenloser, also von den Grenzkosten kommen zumindest, Energie haben werden. In 10 bis 12 Jahren werden die Grenzkosten für Energie Richtung Null gehen. Da passiert unheimlich viel. Also die Sonne hat eh gewonnen. Wir müssen sie nur speichern und distribuieren, ne? Und dann gibt es noch Wasserstoff und Wind und verschiedene andere Möglichkeiten. Also da, wenn man versteht, was die Technologie heute schon imstande ist zu leisten, und man setzt es mal ein bisschen schneller um, das Kapital ist auch da, dann bin ich total positiv gestimmt. Die Umsetzungskompetenz, naja, was Politik und Wirtschaft angeht, da haben wir noch Möglichkeiten. Aber da ist es wiederum bei der Aktivierung der Menschen, ne? Also wie können wir die Menschen aktivieren? Und dann bin ich schon viele Sachen, die mir da positiv stimmen. Und dann gibt es natürlich Herausforderungen wie Bildung, Verständnis für die Welt, das Thema auch aus dieser Untotigkeit in eine lebendige Gesellschaft, wo wir definieren, was wollen wir denn überhaupt machen und tun und bauen. Das wird dann viel wichtiger. Aber wenn wir uns da jetzt mal Gedanken machen, dann können wir schon eine recht positive Zukunft für sehr viele Menschen auch bauen.
Ja. Ja, vor allem auch wichtig, ne, was du gerade gesagt hast, in welcher Zukunft wollen wir eigentlich leben? Und dann auch noch der Schritt weiter, und welche Rolle spiele ich dabei oder was kann ich einbringen? Ne? Weil auch diese passive Haltung, ne, was du auch, ne, dieses Reaktionäre, das bringt uns ja nicht weiter. Ne? Am Ende, das ist auch immer so ein bisschen das, wo mir so ein bisschen vorgehalten wird, boah, Shirin, du bist so pushy. Und sage ich immer, naja, das ist die Niederländerin in mir. Weil ich will auch immer irgendwo da eine Rolle spielen, ne? Also wenn ich will, dass sich irgendetwas verändert, muss ich es ja auch selber irgendwie mit antreiben, ne? Und das ist auch dieses, glaube ich, warum Mut zur Persönlichkeit so wichtig ist, ne? Weil dadurch weißt du einfach in der Selbstreflexion auch, was kannst du eigentlich und was kannst du eigentlich einbringen, ne? Und das war auch so ein bisschen dieses, weil ich bin der Meinung, jede positive unternehmerische oder jegliche Transformation benötigt auch zuallererst eine persönliche Transformation, ne, wo man sich klar wird, welche Rolle nimmt man eigentlich ein. Ja, deswegen resoniert das gerade ganz stark, was du sagst. Spannend. Und du, zum Glück hören ja auch Politiker dir sehr viel zu, ne? Du warst ja auch zum Beispiel beim World Economic Forum in Davos, warst ja auch dabei. Bist du da aufgeregt, wenn du da vor diesen ganzen vielen Menschen sprichst, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben, vielleicht auch von Tech und Co. wie du? Wie war das für dich, da zu sein?
Ja, nee, ich bin eigentlich jedes Jahr in Davos, habe da verschiedene Formate mit auch spannenden Menschen, aber das ist nicht wichtiger oder weniger wichtig wie alle anderen Events, die ich besuchen darf. Also es gibt Momente, wo du spannende Persönlichkeiten triffst und Momente, wo du Menschen triffst, wo du sagst, okay, wirklich, ist das der Mensch wirklich so persönlich? Ja? Da gibt es natürlich viele Eindrücke. Was die Nervosität angeht, ja gut, ich habe wahrscheinlich alle Fauxpas und alle Sachen erlebt, was es zu erleben gibt. da fing meine Bühnenkarriere auch mit den lustigsten Erlebnissen an. Also war ich da sehr schnell auch von dieser Thematik auch dann wirklich mal auf den schlimmsten Seiten, was man so erleben kann. Und da gewöhnt man sich dran und inzwischen.
Aber das hast du jetzt gedroppt, ne? Anders. Also magst du das mal kurz? Was war eine Situation, an die du dich erinnerst?
Eine Situation, die mich erinnert. Ja, gut, ich hatte einen Vortrag, das ist bestimmt auch 10 Jahre her. Ich hatte eine Inszenierung mit Musik durch den Saal laufend. Eine wahnsinnig schöne Ballsaal mit Kronleuchten, mit 500-600 Top-Führungskräfte und Investoren. Und ich war richtig aufgeregt. Ich hatte den Klicker, den Laptop hatte ich dann platziert vorne auf der Bühne. Und da wollte ich dann während dann Musik ein bisschen sprechen und langsam die Bühne betreten. Und als dann quasi ich begrüßt wurde und die Menschen klatschten und die Musik starten sollte, dann wurde mein Bildschirm einfach auf der Bühne gezeigt mit dem Sperrbildschirm. Da war mein Laptop gesperrt, also startete nichts, also musste ich erstmal auf die Bühne. Und vor lauter Nervosität konnte ich natürlich da mein Passwort nicht so schnell eingeben. Nein. Aber zum Glück ging es beim dritten Versuch, ging das dann. Und ich hatte dann von meiner Frau dann ein halbnacktes Foto als Hintergrundbild. Das heißt, das grüße dann den Saal. Und
Scheiße.
Und dann war halt so das Thema, dass die ganze Initiierung mit Musik und so, dann startest du nicht von neu und gehst von der Bühne runter.
Nee.
Also war quasi der Start sozusagen. Ja, weil dann fängt das jetzt an, ne? Und dann springst du halt mittendrin und fängst dann an zu improvisieren. Und das prägt einen natürlich. Oder wenn du vor 1200 Leute siehst und da geht einfach der Strom des Leinwandes und du hast einen Vortrag aufgebaut, der auf Slide und Struktur gebaut wurde und du da einfach ein Handmikrofon nimmst und einen ganz anderen Vortrag von einem Stuhl mit einer ganz kleinen, also du fühlst eine kleine Bühne, die ein riesen Raum ist. Das sind so Dinge, da lernst du auch mit den dollsten Situationen umzugehen.
Ja.
Und das prägt ein, aber das ist das, wo du auch lernst. Und,
genau.
Auch, alle meine Vorträge sind zum Teil auch lautes Denken. Ja, also es ist kein. Ich habe immer eine Anbindung, ich habe individuelle Zupassungen zu den Themen. Das heißt, ich beschäftige mich auch, wenn ich 100 Vorträge im Jahr halte, ist es immer eine individuelle Note dazu, wo ich sage, das sind Dinge, wo ich auch selbst lernen möchte. Und somit wird es auch sehr persönlich und somit spielt alles drumherum dann eine Nebenrolle. Und das ist wieder, was wir am Anfang hatten, ne? Das definiert mich nicht, sondern das, was ich sage und meine Inhalte. Und ich glaube, deswegen spüren die Menschen auch, dass ich dann letztendlich das sage, was ich denke, und dann fühlen sie sich auch abgeholt. Ja. Und da kann man natürlich auch sehr lange über die Themen sprechen, und die Menschen halten die Konzentration sehr lange, weil es den auch trifft. Mhm. Und das ist halt für mich so ein Thema, wo viele diese Nebengeräusche dann auch ausblenden lässt. Ja.
Ja, ja. Nee, aber ist so wichtig. Und vor allem, der Mensch ist zum Glück nicht perfekt, ne? Weil perfekt hat auch keine Seele. Und glaub mir, die Leute werden dich nie vergessen. Weißt du, das ist. Ja, und am Ende weißt du ganz genau, okay, ich habe einen anderen Bildschirmhintergrund, wobei das natürlich auch charmant ist. Seine Frau dann auch, naja, gut, je nachdem, was das für ein Foto war, oder auch sein Passwort griffbereit. Weißt du, man wird ja immer schlauer dadurch, ne?
Ja, und man lernt einfach, solche Dinge auszuschalten oder halt
ums, ne? So cool ist ja, wenn man damit cool umgeht, ne? Und deswegen mag ich auch Impro-Theater ganz gerne, ne? Weil das ist ja auch, du hast natürlich einen Rucksack voller Werkzeuge, die du dann zückst in der Situation, wenn es darum geht, so, ne? Du gehst ja nicht unvorbereitet auf die Bühne, sondern du bist dein Leben lang vorbereitet, und um dann in der Situation spontan von rechts nach links zu hopsen, ne? Und das ist ja das Spannende, wenn du dann improvisieren kannst, ne?
Ja, und ich glaube, da sind wir bei dem Thema, ne? Das ist sehr simplifiziert von Malcolm Gladwell dargestellt mit den 10.000 Stunden, ne?
Ja, genau.
Ist natürlich eine wahnsinnige Vereinfachung, weil es nicht immer so ist, aber die Grundlage auch im Wikinger-Kodex ist zu sagen, all diese kleinen Schritte, wenn du die wahrnehmen kannst als Fortschritt, also für dich im Leben, das ist sozusagen die Selbstfindung ist eigentlich die Wahrnehmung über das Lernen und über deine eigene Wahrnehmung über das Fortschritt, ja. Also das sind so die wahnsinnigen menschlichen Komponenten, wie wenn du vom Spiegel stehst und grinst, wenn jemand zuguckt, oder solche Phänomene, was wir nicht greifen können. Und das ist diese Wahrnehmung. Und wenn die Wahrnehmung in dem Moment, wo du irgendwo bist, dass du auch da bist, ja, und du da was rausziehen kannst, ein kleines Schritt, dann kommt hinten raus diese großen Erfolge. Und wir reden von große Transformation und Wandel, aber eigentlich ist alles im Leben Zinseszins. Das ist eine kumulierte Sammlung an ganz vielen kleinen Schritten, wo du plötzlich zum Olympiasieger wurdest. Natürlich musst du im Moment liefern, aber all diese Trainingseinheiten, wo du quasi den kleinen Fortschritt als Fokus hattest, die kleine Wahrnehmung über das Neue, das führte zum großen Wandel. Und ich glaube, das ist der eine Komponente davon, wenn man von Wandel spricht. Und die andere Komponente ist zu sagen, wenn wir andere Menschen verändern wollen, dann ist natürlich Regelung und Krisen und alles, ja, das ist okay. Aber die Krise, die uns wirklich verändert, die wollen wir alle nicht erleben. Also ist es stärker die Wirkkraft, eigentlich Anreize zu schaffen, die Motivation, die Positivität. Deswegen komme ich zurück auf diesen Blick in die Zukunft. Ja. Ich wähle Positivismus, Optimismus, weil es sich einfacher dann leben lässt. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das für mich fühlt sich besser an. Wenn ich die Welt zum Beispiel als Untergangsszenarien prophezeie und ich recht habe, ist eher niemanden da, der das bestätigt. Ne? Also lebt sich ja einfacher zu sagen, wir können Fortschritt erzielen. Und ich glaube, von dieser großen Lösung, Antwort, die Verabsolutierung und sagen, ne, mir würde schon reichen, wenn wir aus der Riesentransformation einfach Deutschland als Land des positiven Fortschritts bezeichnen würden. Mhm. Und wenn 85 Millionen Menschen, das ist ein unfassbares Potenzial, wenn die nur ein bisschen besser ihr eigenes Leben sozusagen gestalten würden, aus eigener Sicht und nicht alle für andere, aber für sich, und wir alle ein bisschen tun würden, dann ist es eine wahnsinnige Kraft. Und das ist nur diese Umdenken von absoluten Ziele und Lösungen, und alles muss irgendwie sofort heute, und es kommt ja aus dieser sozialen Medienwelt, wo Daumen hoch, Daumen runter, die Reaktion wird belohnt und nicht die Reflexion. Und ich glaube, da täten wir gut, mehr Reflexion zu betreiben und zu verstehen, dass Fortschritt entstehen an zwei Sachen. Das eine ist Friktion, also unterschiedliche Meinungen kann es und sollte es geben, und dann ein Selbstvertrauen. Und aus dem Selbstvertrauen entsteht eine Offenheit dafür, dass ich auch mal Unrecht haben kann. Und wir haben die Kunst, Recht zu haben, perfektioniert durch die Kommunikation von sozialen Medien. Und die Kunst, Unrecht zu haben, die Kunstform, das als Kunst zu sehen, das Unrecht zu sein, ist eine Wahrnehmung über Lernen. Wir haben Diskussion, du hast Recht, ich erkenne das, du fühlst dich gut, aber ich habe was gelernt. Und diese Thematik, das ist Kondition für Persönlichkeit. Mhm. Einfach da auch mal daneben zu liegen und das zu erkennen und zu lernen. Und dadurch dann quasi ein Toolbox zu entwickeln mit lauter Facetten, wo wir adaptionsfähig sind für unvorhersehbar, für neue Themen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, Mensch zu sein in der heutigen Zeit.
Ja, Mensch sein. Haben wir das auch schon abgehakt? Anders, ich glaube es ja gar nicht. Hör mal, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber du hast jetzt auch schon die Toolbox verraten. Großartig. Dann kommen wir mal allmählich zum Ende. Und ich habe aber noch ein kleines Feuerwerk am Ende. Das heißt, ich werde dir zwei Begriffe nennen und du entscheidest dich immer für einen. Alles klar?
Feuerwerk.
Okay, also Berge oder Meer?
Oh. Put your hands together.
Na gut, darfst du. Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Norwegen oder Frankfurt?
Push your hands together.
Okay. Abenteuer.
Die Natur, die Küste, die Insel, das Meer. Ich liebe das. Ich liebe die Berge und ich liebe die Möglichkeit zu haben, aus Frankfurt einfach schnell nach Norwegen und dort die Ruhe zu hören. Ich brauche aber den Trubel. Und das ist ja die Kondition meines Lebens. Das ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also die Themen, die Grundlage für die Dynamik, ja.
Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Oders kriegen. Mal gucken. Pass auf. Abenteuer oder Entspannung?
Put your hands together.
Habe ich mir gedacht, okay. Aber vielleicht gibt es eine neue Kategorie, weißt du? Dann mache ich das demnächst anders. Frühaufsteher oder Nachteule?
Ich lege mich jetzt sehr spät ins Bett.
Nachteule.
1 Uhr. Sterbe um 5-6 Uhr auf. Ich brauche 4 bis 5 Stunden Schlaf. Ist wissenschaftlich. Letzte Woche habe ich mich testen lassen. Ist alles fein und funktioniert. Also von daher, put your hands together.
Sommer oder Winter?
Ja.
Okay.
Sonne, ich gehe gerne im Schnee bei minus 25 Grad. Es gibt genug Bilder davon. Ich liebe Langlaufskien im Wald, minus 20 Grad. Ich liebe den Sommer, den Meer. Also ja.
Bücher oder TV?
Da würde ich tatsächlich Bücher sagen.
Mhm.
Ich mag die Haptik, die Tiefe und ich mag...
Ja, man konzentriert sich mehr auf eine Sache einfach, ne? Dann ist man irgendwie...
Ich meine, tiefer drin ist, ja.
Ja. Hast du einen Lieblingsort?
Ein Lieblingsort?
Mhm.
Ja, ich würde die Insel Värö auf den Lofoten nehmen.
Das hast du mir ja auch schon gesagt, da muss ich ja auch hinfahren.
Da ist meine Mama geboren, war die ersten 16 Jahre meiner Lebenszeit immer da und bin nach 25 Jahren zurückgekehrt und reise jeden Sommer dorthin zum Schreiben auf der Nordseite. Mhm. Das ist der größte, stärkste Malström der Welt, also kennen wir aus Pirates of the Caribbean, ist der Riesenstrudel aus der Mythologie. Dort kommt quasi die Weltkraft der Menschheit, wo saugt alles in die Unterwelt. Eigentlich ist es nur eine starke Gezeite, aber das ist diese Dynamik im Leben, unfassbare Natur, unfassbare, besondere Insel, 777 Seelen wohnen auf der Insel, schöne Sandstrände, Berge, also eine wahnsinnig spannende Insel und ich liebe diesen Ort. Nirgends so auf die Welt hat man die Lebendigkeit, steht man die Lebendigkeit so nah wie dort. Wenn du auf 500 Meter Höhe sitzt und guckst runter, das ist schön.
Okay, gebongt. Alles klar. Wenn wir uns wiedersehen und ich dir einen ausgebe, welchen Lieblingsdrink hast du denn?
Ich muss verraten, weil das kennen ja viele, ich bin inzwischen sehr leidenschaftlicher Rumtrinker. Ich habe immer ein bisschen beim Schreiben ein Gläschen Wein gehabt, aber ein guter dunkler Rum gehört an meine abendliche, nächtliche Schreibstunden sehr gerne dazu.
Und dein Lieblingsessen?
Da bin ich sehr flexibel. Ich bin da auch sehr beglückt mit einer Frau, die unfassbar gut kochen kann und die zaubert mir Gerichte, die findet man auf keine Speicherkarte und da bin ich sehr, wenn man sehr viel unterwegs ist und wird auch häufig zu schönen Anlässen auch eingeladen und gute Restaurants. Nichts toppt die Kreativität von dem, was man überhaupt nicht erklären, was es ist, aber einfach wirklich schmeckt und deswegen mein Lieblingsessen ist die Küche meiner Frau.
Oh, hör mal, das ist so schön. Liebe Grüße an deine Frau. Und ich hoffe, sie hört diesen Podcast, weil es wirklich einige Stellen gibt, wo du sie so wertschätzend erwähnst. Also das muss eine ganz, ganz tolle Frau sein. Super. Hör mal, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe jetzt eine Schlussfrage noch an dich. Und das ist ja auch so ein bisschen das, warum ich das Ganze hier tue und warum ich mich mit spannenden Persönlichkeiten und mutigen Persönlichkeiten vor allem unterhalte. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Anders, erzähl.
Ja, Shirin, ich glaube, das hängt sehr stark mit der Lebendigkeit zusammen. Und wir fangen mit Menschen an. Und solange wir nicht beantworten können, was ein Mensch ist, dann sieht es noch ganz gut aus. Und das dürfen wir niemals als selbstverständlich hinnehmen. Und das, glaube ich, kommt aus dem, dass wir uns erkennen als Individuen, ohne dass wir ein klares, erklärbares Subjekt. Also wir sind mit etwas so, zumindest mal, wenn das alles real ist, sind wir zumindest mal mit einer Fähigkeit ausgestattet, dass ein bisschen was beeinflusst werden kann. Mhm. Frei ist frei und Wille will was. Wir werden getrieben und gelenkt und es hängen mit ganz vielen Sachen zusammen. Aber diese Entkopplung zu sagen, ich kann zumindest mal ein wenig beeinflussen, wie ich über die Welt denke und wie ich meine eigene Realität wahrnehme. Und ich kann in die Aktivierung zumindest mal meine eigene Realität ein wenig beeinflussen. Und das ist das, was ich subsumiere unter ein interdependentes Entität eines Subjekts, eine Persönlichkeit in einem Menschen, wo das nicht greifbar ist. Genauso, warum dieser Mensch so ist. Genau kann man nicht beschreiben. Diese Leerräume, die zwischen den Menschen gefüllt werden, dass wir so nicht wissen, was ist. Und das ist diese Persönlichkeit, dass wir es nicht kategorisieren, konditionieren können. Aber wenn wir es erklären können, dann können wir es in der Technologie nachbauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich glaube, dass dass wir uns eine Art schöne neue Absurdität schaffen als Menschen, die eine positive Gestaltung für unser eigenes Leben, die uns dann prägen als eine Persönlichkeit oder ein Mensch, der sich unterscheidet von anderen Menschen und der sich unterscheidet von der Maschine, aber wir wissen nicht wie. Und das ist für mich, glaube ich, diese wichtige Rolle, die auch du dann mit deinem Podcast und mit dem Thema Mut zur Persönlichkeit auch betreibst und machst. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auch auseinandersetzen.
Hm. Vielen, vielen Dank, Anders. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wie gesagt, ich hätte noch ewig weitermachen können, aber das ist, glaube ich, jedes Mal so, wenn wir uns unterhalten. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst oder irgendwas, was dir noch gefehlt hat, wo du noch einen Punkt machen möchtest, oder bist du happy?
Nein, Shirin, ich bin super happy und ich glaube, hoffe, dass deine Zuhörer und Zuhörerinnen, dass die auch was mitnehmen können. Diese tiefe und ein bisschen längere Gespräche ist immer spannend, dass man ein bisschen die Gedanken auch spielen lässt, und von daher, ich bin sehr happy.
Vielen, vielen Dank, Anders. Und auch euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal der Tipp: unter mutzupersönlichkeit.de findet ihr auch zu dieser Folge nochmal ein paar Hintergrundinformationen. Und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal den Wikinger-Kodex, das Buch vom Anders, werde ich da auch nochmal verlinken und auch auf die Webseite. Das heißt, ihr habt da auf jeden Fall auch die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen miteinander. Und ja, was sage ich noch? Wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich, ne, volle Sternzahl, das ist klar. Und vor allem empfehlt es auch sehr gerne euren Freunden, eurem Netzwerk, weil jeder braucht Mut zur Persönlichkeit. Und warum das wichtig ist, haben wir jetzt auch wieder besprochen. Also insofern freue ich mich darauf. Teilt, und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Und in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao.
Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.